So, herzlich willkommen heute wieder im gewohnten Raum und Rahmen. Also für heute gilt dann auch wieder, ich nehme das, was ich erzähle und auch Ihre Fragen auf, sodass ich wieder bitten möchte, wenn Sie Beiträge haben zur Vorlesung, Sie ins Mikrofon zu sprechen, dass die Aufnahme vollständig ist. Ich habe gestern nach der Sitzung jemanden getroffen, der hatte den Raum nicht gefunden. Ich hoffe, das betraf nicht allzu viele Leute. Ich will aber natürlich trotzdem und ohnehin noch etwas kurz rückblickend auf die letzte Sitzung sagen, als ich vor allen Dingen die Theorie von Thomas Kuhn vorgestellt habe, die unter dem Stichwort Paradigma oder Paradigmenwechsel bekannt geworden ist. Und ich will dann heute weitermachen, indem ich einige Versuche betrachte, die im Grunde genommen auf Kuhns Herausforderung antworten. Also kurz, was war das Wichtigste an der Theorie von Kuhn, aus meiner Sicht jedenfalls? Kuhn war der Überzeugung, dass man, um eine nicht weltfremde Wissenschaftstheorie zu bekommen, sich die Geschichte wissenschaftlichen Wandels anschauen muss und dass man mit Blick auf die Geschichte wissenschaftlichen Wandels auf eine Reihe von erklärungserheblichen Faktoren stößt, die man nicht dadurch erfasst, dass man die innere Logik und Dynamik von Theorien à la Popper untersucht, sondern dass es sich dabei um Faktoren handelt, die etwas mit menschlicher Gruppenbildung, Charisma, Machtverhältnissen, Generationenwechseln und dergleichen zu tun hat, also mit Faktoren, für die wissenschaftlich eher die Psychologie oder auch die Soziologie zuständig sind. Es gibt, kurz gesagt, nach Kuhn in der Geschichte der Wissenschaften Aspekte, die sich nicht rational nachkonstruieren lassen, indem man sich ansieht, wie wissenschaftliche Theorien entwickelt, verfeinert, durch neue Theorien ersetzt, ausgebessert werden und so weiter. Sondern diese innerwissenschaftliche, innerhalb von Theorien und zwischen Theorien vonstattengehende Dynamik wird immer wieder unterbrochen und vermittelt von Dynamiken eben außerrationaler, nicht innerhalb von Theorieentwicklungen rekonstruierbarer Art. Für Kuhn ist echte Wissenschaft immer organisiert durch ein grundlegend leitendes Beispiel, wie man wissenschaftlich arbeiten sollte. Ein solches Beispiel, griechisch Paradigma, spielt eine organisierende Rolle für die gewöhnliche wissenschaftliche Arbeit. Im Rahmen eines Paradigmas wird festgelegt, was eine fruchtbare Fragestellung ist, wie man vorgehen muss, wenn man relativ zu einer fruchtbaren Fragestellung zu aufschlussreichen Ergebnissen gelangen will und auch, wie man Forschungsbefunde zu deuten hat. Denn es gibt ja, wenn man Ergebnisse vorliegen hat, im Prinzip immer unterschiedliche Möglichkeiten, sie zu interpretieren. Und nun sagt Kuhn, dass von einer Wissenschaft im engen Sinne dieses Wortes überhaupt nur dann die Rede sein könne, wenn man eine Situation paradigmatischer Geschlossenheit erreicht hat. Wenn also ein Paradigma sich für die gesamte disziplinäre Gemeinschaft als verbindlich durchgesetzt hat, sodass also jetzt idealtypisch gesprochen alles, was aus dem Rahmen des Paradigmas herausfällt, damit automatisch auch aus dem Rahmen des sinnvoll Diskutierbaren herausfällt. Solange eine solche paradigmatische Geschlossenheit nicht erreicht ist, spricht Kuhn von einem vorwissenschaftlichen Stadium. Da findet sich gewissermaßen eine unorganisierte Vielfalt mehr oder weniger tastender Versuche, Erkenntnis zu gewinnen, die aber eben nicht die Systematik und Geschlossenheit eines wissenschaftlichen Programms erreicht. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass für Kuhn die Sozialwissenschaften und die Geisteswissenschaften insgesamt in einer solchen vorparadigmatischen, also streng genommen nicht wissenschaftlichen Situation stecken geblieben sind. Und ich habe zumindest die Meinung ausgedrückt, dass dies möglicherweise kein Makel ist, sondern einfach etwas mit der besonderen Natur unserer Wissenschaften und ihres Gegenstandsbezuges zu tun hat. Und über die Besonderheit will ich dann in den nächsten Wochen noch einiges mehr sagen. Jedenfalls ist Wissenschaft im engeren Sinne dieses Wortes für Kuhn nur unter der Voraussetzung möglich, dass ein Paradigma dem Ganzen einen Rahmen gibt. Eine von einem Paradigma eingefasste Forschungstätigkeit bezeichnet Kuhn als Normalwissenschaft und er gebraucht für das, was im Rahmen einer Normalwissenschaft geschieht, das Bild des Puzzles oder Puzzles und Puzzle Solving, also das Finden der passenden Puzzlestücke, um insgesamt zu einem geschlossenen und überzeugungskräftigen Bild der Welt zu gelangen. Das eben ist das, was im Rahmen der Normalwissenschaft geschieht, wobei das Paradigma eine Art Hintergrund bildet, das dem Ganzen eine gewisse Sicherheit, Festigkeit gibt. Und, das ist sehr wichtig, die einzelnen Forschenden davon entlastet, sich ständig immer neu Grundlagenfragen vorzulegen, also sich immer neu sozusagen zu fragen, was mache ich hier überhaupt, was ist der Sinn des Ganzen, sind möglicherweise bereits die Fundamente dessen, worauf ich zu stehen glaube, unhaltbar und dergleichen. Und wenn umgekehrt eine vor- oder nicht paradigmatische Situation vorliegt, dann reicht eben der Streit der Forschenden bis in die Grundlagen ihres Tuns hinab. Und genau das ist ja offensichtlich in Fächern wie der Philosophie, der Soziologie, der Politikwissenschaft auch der Fall. Und ein Anzeichen dafür, das hatte ich auch in der letzten Woche gesagt, ist eben, dass in unseren Fächern immer noch so viele Bücher geschrieben werden, denn in Büchern muss man anders als in Aufsätzen eben das ganze Programm darlegen und rechtfertigen, also auch das Wissenschaftsverständnis, die methodologischen Grundentscheidungen, die Auffassungen vom Gegenstand und so weiter. Alles Dinge, die im Rahmen einer paradigmatisch geschlossenen Normalwissenschaft gewissermaßen in den Hintergrund der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit gerückt sind. Nun kann die normalwissenschaftlich organisierte Forschung in Krisen geraten. Und Krisen bestehen nach Kuhn aus dem Zusammentreffen zweier Sachverhalte. Der eine Sachverhalt ist eine Anhäufung sogenannter Anomalien. Anomalien sind Befunde, die sich mit den im Rahmen einer Theorie gewonnenen Voraussagen nicht vertragen. Irritationen, die sich nicht auflösen lassen, für die die Forschenden zumindest vorläufig keine befriedigende Erklärung haben. Der zweite Faktor, der zu einer Krise beiträgt, besteht in den wachsenden Zweifeln von immer mehr Forschenden am paradigmatischen Rahmen selbst. Das heißt, die Anhäufung der Anomalien wird von den Forschenden immer mehr als ein Hinweis darauf verstanden, dass mit dem ganzen Forschungsprogramm etwas nicht in Ordnung sein könnte. Und die von mir betonten außerrationalen Faktoren, die nach Kuhn wissenschaftlichen Wandel mit erklären, haben eben damit zu tun, dass uns logisch gesehen noch so viele Anomalien nicht dazu zwingen, an dem organisierenden Forschungsrahmen, also letztlich am Paradigma als Ganzem zu zweifeln. Wir können im Prinzip immer Anomalien beiseite schieben, wegerklären, für später lösbar halten und so weiter. Und eben das unterscheidet die Rolle, die Anomalien in der wirklichen Wissenschaftsentwicklung spielen, von der Rolle, die Poppers Falsifikationen spielen. Eine Falsifikation im Sinne Poppers ist eine Widerlegung einer Theorie, die uns dazu zwingen soll, eine andere Theorie an die Stelle der alten Theorie zu setzen. Eine Anomalie ist ein im Rahmen einer Theorie vorläufig ungelöstes Problem, von dem aber die Forschenden immer hoffen können, es werde sich im Laufe der Zeit erledigen, eine Auflösung erfahren, als irrelevant herausstellen oder was auch immer. Das ist ein Unterschied und trotzdem würde eben Kuhn sagen, gut, Anomalien sind etwas, was im Rahmen eines Forschungsprogramms den Forschenden Grund gibt, zu zweifeln, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Aber eine Krise tritt eben erst dann ein, wenn dieser Zweifel gewissermaßen sozial wirksam geworden ist in der ganzen Breite des disziplinären Feldes. Eine Krise ermöglicht eine revolutionäre Umwälzung. Kuhn bedient sich hier einer gewissermaßen politischen Bildsprache. Eine revolutionäre Umwälzung besteht darin, dass an die Stelle eines Paradigmas, einer Grundstruktur wissenschaftlichen Arbeitens, eine andere Grundstruktur, ein anderes Paradigma tritt. Und empirisch gesehen ist eine solche revolutionäre Situation, so meint Kuhn, gewöhnlich verbunden mit einer Art Generationenkonflikt zwischen etablierten Wissenschaftlern, also sozusagen den alten Säcken, die die Machtpositionen innehaben, und nachdrängenden jungen Forscherinnen und Forschern, die eben ihre eigene Zukunft in der Wissenschaft erobern wollen. Und es kann dann eben sein, dass im Zuge wissenschaftlicher Generationenwechsel schließlich eine Verdrängung eines Paradigmas durch ein anderes erfolgt. Und jetzt ist eine der großen Fragen sozusagen in der Kuhn-Philologie und in der Beschäftigung mit Kuhns Vorschlägen und Befunden, wie stark man die nicht rational nachkonstruierbaren Aspekte wissenschaftlichen Wandels betonen muss. Kuhn selber hat in verschiedenen Äußerungen den Eindruck erweckt, als wollte er nicht allzu radikale, also radikale, relativistische Konsequenzen gezogen wissen. Aber er hat auf der anderen Seite sich bestimmter Bilder und Vergleiche bedient, die eben solche radikaleren, relativistischen Schlüsse nahelegen. Er hat erstens davon gesprochen, dass man sich die revolutionäre Situation in den Wissenschaften, also die Situation der Ablösung eines Paradigmas durch ein anderes, nach dem Muster eines Gestaltswitches, eines Gestaltwechsels vorstellen könne, so wie jemand beim Anblick einer Menge von Strichen zuerst die alte Frau zu sehen meint und dann plötzlich eine junge Frau erblickt, obwohl die Anordnung der Striche ganz offensichtlich dieselbe geblieben ist. Das ist ein Bild, das für eine radikale Diskontinuität zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Programmen spricht. Und ebenso spricht für diese Deutung, dass Kuhn von einer radikalen Diskontinuität ausgeht, die populär gewordene Rede von Inkommensurabilität. Ich hatte unterschieden zwischen zwei Aussagen, die zueinander inkommensurabel sind, und zwei Aussagen, die zueinander inkompatibel sind. Inkompatibel heißt logisch nicht miteinander vereinbar. Entweder die eine ist wahr oder die andere ist wahr. Inkommensurabel heißt, zwei Antworten unterscheiden sich, weil sie Antworten auf verschiedene Fragen sind. So wie die Antwort, dass der Tiger ist ein gefährliches Tier, eine Antwort auf eine andere Frage ist, als die Antwort, der Tiger ist ein schönes Tier. Die zweite Antwort, der Tiger ist ein schönes Tier, ist offenbar eine Antwort auf eine ästhetische Frage, während die erste Antwort, der Tiger ist ein gefährliches Tier, die Antwort auf eine Frage eben nach den Eigenschaften des Tigers als eines Raubtieres ist. Und die beiden Antworten sind nicht inkompatibel, weil es ja sowohl wahr sein kann, dass der Tiger ein gefährliches Tier ist, als auch, dass er ein schönes Tier ist. Nicht kompatibel wären dagegen die Aussagen, der Tiger ist ein harmloses Tier und der Tiger ist ein gefährliches Tier. Das sind zwei einander ausschließende Antworten, die eben dieselbe Frage voraussetzen. Und entsprechend die Aussage, der Tiger ist hässlich und der Tiger ist ein schönes Tier, sind inkompatibel. Also das ist der Unterschied. Und jetzt ist eine sehr weitreichende Deutung der Ergebnisse von Kuhn, dass letzten Endes alle wesentlichen Merkmale paradigmatisch geschlossener Wissenschaft, alle im Rahmen eines Paradigmas gewonnenen Aussagen, inkommensurabel sind im Verhältnis zu den Aussagen, die im Bezugsrahmen eines anderen Paradigmas gewonnen wurden. Und wenn man sich das zu Ende denkt, kommt man zu dem Schluss, dass die Wissenschaftler, die sich an einem Paradigma orientierten, in einer anderen Welt gelebt haben als die Wissenschaftler, die sich in einem anderen, neuen Paradigma bewegt haben. Also wer sich im Rahmen des ptolemäischen Weltbildes oder des aristotelischen Weltbildes, in dem alles zweckhaft geordnete Strebenszusammenhänge zu bilden schien, bewegt hat, hat dann nicht einfach Antworten auf Phänomene gegeben, auch auf die wir heute immer noch Antworten suchen, nur eben Antworten, die mit denen der Aristoteliker inkompatibel sind, sondern der Aristoteliker habe dann buchstäblich in einer anderen Welt gelebt als wir. Weil eben nicht nur die Antworten unvereinbar sind, verschieden sind von denen, die wir heute akzeptieren, sondern bereits die Fragen sind von anderer Art. Und jetzt könnte man sich theoretisch, ich hatte das am Beispiel zweier Kreise, die sich an keiner Stelle überschneiden, veranschaulicht, vorstellen, dass die einen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben durchweg nur Fragen stellen, die die anderen nicht interessieren und umgekehrt, sodass dann die Unterschiedlichkeit der Antworten, die sie geben, eben nicht dafür spricht, dass wir es mit Unvereinbarkeit zu tun hätten, sondern nur dafür spricht, dass die einen und die anderen Menschen in ganz verschiedenen Bezugssystemen von Bedeutsamkeiten, eben in ganz verschiedenen Welten gelebt hätten. Und ich glaube, man muss sich diesen Gedanken nur in seiner ganzen Radikalität vorstellen, um gewisse Zweifel an ihm zu hegen. Weil es doch sehr viel näher liegt zu sagen, dass es zwar zwischen einem Aristoteliker und uns eine ganze Reihe von Unterschieden im Hintergrundverständnis der Welt, ihrer Bedeutsamkeit, dessen, was es in ihr zu erforschen und zu erfragen gilt, gibt. Aber diese Unterschiede im Hintergrundverständnis doch nicht total sind, sodass man wahrscheinlich doch annehmen muss, auch der Aristoteliker, der zum Beispiel meint, er müsse auf bestimmte Probleme menschlicher Gebrechlichkeit medizinische Antworten geben. Oder er müsse auf bestimmte Probleme der Überbrückung von Distanzen im Raum bestimmte Antworten geben, etwa in der Gestalt, Verkehrswege zu bahnen, Schiffe zu bauen, die nicht untergehen, Ochsenkarren zu konstruieren, die nicht zusammenbrechen und so weiter und so fort. Dieser Aristoteliker schlage sich zum Teil mit Problemen herum, die auch unsere Probleme sind, auch wenn die Welt des Aristotelikers in ganz vielen Hinsichten durch andere Annahmen strukturiert gewesen ist als unsere heute. Also kurz, die Frage ist, wie weit reicht Inkommensurabilität? Denn das ist Inkommensurabilität zwischen den in verschiedenen Weltbildern gewonnenen Überzeugungen gibt. Das scheint mir nicht strittig. Strittig scheint mir zu sein, ob man diesen Befund totalisieren sollte oder ob man das nicht sollte. Gut, das etwas ausführlicher nochmal zu Kuhn. Und bevor ich jetzt zu Lakatos komme, der, wie Sie gleich sehen werden, versucht, eine Art Synthese aus Poppers wissenschaftstheoretischem Programm und den Irritationen Kuhns zu geben, wenn Sie jetzt Fragen nochmal zu Kuhn haben, dann sollten Sie die jetzt stellen. Gut, das ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt in groben Zügen etwas über Imre Lakatos wissenschaftstheoretische Vorschläge sagen und dann im Anschluss daran etwas über die wissenschaftstheoretischen Irritationen, die von Paul Feierabend ausgingen. Und mit diesen beiden, mit Lakatos und Kuhn, will ich dann den gewissermaßen geschichtlichen Teil der Wissenschaftstheorie-Vorlesung abschließen. Also den Teil, in dem ich nachzeichne, wie sich das wissenschaftstheoretische Denken im 20. Jahrhundert ausgehend vom logischen Positivismus dargestellt hat. Also kurz zu Lakatos und dann zu Feierabend. Lakatos war ein Schüler Poppers, er war Ungar ursprünglich, und Lakatos hat dann unter dem Eindruck der fundamentalen Zweifel, die Thomas Kuhns Untersuchungen geweckt haben, einen Verteidigungsversuch des Popperschen Programms unternommen, der aber im Grunde genommen auf ein ganz eigenes, von Popper abweichendes Programm hinauslief. Und dieses Programm von Lakatos steht unter dem Namen Forschungsprogramme. Was damit gemeint ist, kann man sich vielleicht so vorstellen, dass ein Forschungsprogramm der Versuch ist, die Entwicklung wissenschaftlicher Theorien als Entwicklung einer Vielzahl von Aussagen zu verstehen, die in dem komplexen Ganzen einer Theorie sehr verschiedene Rollen spielen. Und auf diese Weise, ich hatte verschiedentlich schon darauf hingewiesen, soll eben der irreführende Eindruck vermieden werden, dass wir es in der Wissenschaftsentwicklung einfach damit zu tun hätten, dass bestimmte einzelne Sätze allgemeiner Art gegen einzelne Sätze besonderer Art gestellt werden, also der Satz, alle Schwäne sind weiß, gegen den Einzelbefund, dieser Schwan ist offenbar schwarz, und dann werden die Theorien fallen gelassen und durch neue ersetzt. Das ist ja offensichtlich, wie auch Popper gewusst hat, ein viel zu simples Bild. Lakatos schlägt vor, Theorien zu verstehen als Gebilde, in denen Aussagen verschiedene funktionale Rollen spielen. Und indem er verschiedene funktionale Rollen von Aussagen in Theorien unterscheidet, meint er gleichzeitig auch die von Kuhn ausgehende Herausforderung beantworten und bestehen zu können. Der Grundgedanke dabei ist der, dass man bei Theorien eine Unterscheidung vornimmt zwischen solchen Bestandteilen, die gewissermaßen unantastbar sind, weil sie die Identität, die Selbstgleichheit des ganzen Forschungsprogrammes ausmachen, und solche die Identität eines Forschungsprogrammes ausmachenden Mengen von Aussagen bezeichnet Lakatos als harten Kern eines Forschungsprogramms. Und er unterscheidet davon solche Aussagen, die dazu da sind, in Gestalt fehlbarer Hypothesen eben in wissenschaftliche Ausleseverfahren nach der Art hineingeschickt zu werden, wie sie sich Popper vorgestellt hat. Also wie Popper sagt auch Lakatos, in der Wissenschaft geht es darum, Hypothesen zu bilden, die dazu da sind, an der Erfahrung scheitern zu können und an denen wir nur so lange festhalten sollten, wie sie an der Erfahrung bisher offenbar nicht gescheitert sind. Allerdings sagt Lakatos, dass solche testbaren und fehlbaren Hypothesen nicht das Ganze von Theorien ausmachen, sondern dieses Theorie-Ganze wird eben jetzt sehr schematisch und vereinfacht gesprochen, erst dadurch kenntlich, dass man die Hypothesen in ein Verhältnis setzt zu dem Theoriekern. Und jetzt ist der springende Punkt, dass eben gerade die Widerlegbarkeit der Hypothesen gewährleisten soll, dass der Theoriekern selber gegen Widerlegungsversuche abgeschirmt wird. Um diese funktionale Rolle von Hypothesen zu betonen, gebraucht Lakatos das Bild eines Schutzgürtels. Eines Schutzgürtels, der sich eben um den Theoriekern legt und der seinerseits möglich wird, weil aus dem Kernbestand einer Theorie, also dem Teil einer Theorie, der gerade nicht dazu da ist, widerlegt zu werden, überhaupt erst die theoretischen Mittel zur Formulierung fruchtbarer Hypothesen gewonnen werden. Also der organisierende Kern einer Theorie macht es möglich, fehlbare Hypothesen zu formulieren. Das Scheitern der Hypothesen macht Anpassungen im Forschungsprogramm nötig, die aber, solange das Forschungsprogramm fruchtbar bleibt, nicht zu einer Preisgabe des Kernbestandes einer Theorie führen, sondern eben nur dazu, dass im Schutzgürtel der Hypothesen Verschiebungen vorgenommen werden, die eben genau den Zweck haben, das Theorieprogramm als Ganzes intakt zu halten. Der Vorschlag ist deswegen offensichtlich sinnvoll, weil ich ja schon gesagt hatte, dass alle von Popper selbst anerkannten Fortschritte in der Wissenschaft nicht erzielt worden wären, wenn die Wissenschaftler strenge Falsifikationisten geworden wären. Weil immer wieder, wenn in den Wissenschaften Durchbrüche, also rückblickend betrachtet, Fortschritte erzielt worden sind, dies zunächst einmal einherging mit einer ganzen Menge an ungeklärten theoretischen Problemen, mit einer ganzen Menge an Anomalien, um es mit Kuhn zu sagen, also mit der Feststellung einer Menge von augenfälligen Unvereinbarkeiten zwischen dem, was die neue Theorie an Voraussagen erlaubt und dem, was offensichtlich der Fall ist. Damit eine neue Theorie gegen etablierte Theorien eine Chance hat, muss sie eben eine gewisse Zeit haben, sich zu entfalten. In den Anfangsstadien wird eine neue Theorie einfach weniger Gelegenheiten zur Bewährung gehabt haben, als die etablierten Theorien, gegen die sie sich durchsetzen soll. Also schematisch gesprochen, im Kampf zwischen den Etablierten und den Neuankömmlingen sind die Etablierten immer im Vorteil, weil sie einfach auf eine längere Geschichte des Durcharbeitens von Problemen zurückblicken können. Und die Neuankömmlinge wollen ja erst eine Chance bekommen, um die Fruchtbarkeit ihres Programmes im Problembewältigen unter Beweis zu stellen. Und wenn nun die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle strikte Falsifikationisten gewesen wären, dann wären eben neue Programme gewissermaßen im Frühstadium, also lange bevor sie zur Reife und vollen Blüte gelangt wären, bereits wieder fallen gelassen worden, einfach weil es viel zu viele augenscheinlich nicht gelöste Probleme in der Anwendung dieser Theorien auf das Beobachtbare, auf die Wirklichkeit gegeben hat. Das schon mehrfach genannte Beispiel war das mit dem von einem sehr hohen Turm fallenden Gegenstand, der eben am Fuße des Turmes aufkommt und nicht, wie es der Hypothese von der Bewegung der Erde entsprochen hätte, vom Fuß des Turmes in entsprechenden Entfernung. Das war eines dieser Beispiele für eine Anomalie, eine von den Voraussagen der Theorie eigentlich nicht gedeckte Erfahrungstatsache, für die sich erst lange nach Formulierung des frühen und ursprünglichen theoretischen Programmes die theoretischen Mittel der Bewältigung einstellen sollten. Und eben weil das, was einer Theorie auch empirisch Bestätigung verschaffen kann, oft erst lange nach der ersten Formulierung der Theorie und im Rahmen der Theorie gefunden wird, kann man eine Theorie, wenn sie eine faire Chance bekommen soll, eben nicht als Ganze unter die Anforderungen stellen, bei widerstreitenden Beobachtungen auch sofort wieder zu verschwinden. Und eben auf dieses Problem antwortet Lakatosch, indem er zwischen dem harten Kern einer Theorie und dem Schutzgürtel aus Hypothesen unterscheidet und nur für Letzteren, für den Schutzgürtel, die Anforderung der Fehlbarkeit gelten lässt. Und damit eben Raum gibt für die Möglichkeit, ausgehend von einem harten Theoriekern ein Forschungsprogramm nach und nach zu entfalten, das dann immer bessere Möglichkeiten der Bewährung im Angesicht zunächst ungelöster Probleme bietet. Das ist also der Grundgedanke. Und jetzt könnte man, wenn man das Ganze auch als eine Antwort auf die Kuhnsche Herausforderung versteht, auch sagen, mit dem harten Kern versucht Lakatosch in seinen Worten so etwas einzufangen, wie es Kuhn mit dem Paradigma vorgeschwebt hat. Also ungefähr das, was Kuhn mit Paradigma meinte, meint Lakatosch mit hartem Kern. Denn auch ein Paradigma im Kuhnschen Sinne ist ja nicht als solches dazu da, an der Erfahrung zu scheitern. Ein Paradigma organisiert die Formulierung fehlbarer Hypothesen. Es ist nicht selbst eine fehlbare Hypothese. Und dementsprechend ist eben der harte Kern eines Theorieprogramms das, was die Formulierung fehlbarer Hypothesen ermöglicht und was die Auswertung empirischer Ergebnisse im Verhältnis zur Theorie erlaubt. Aber es ist nicht das, was selbst widerlegt werden kann. Gut. Aus einem harten Theoriekern heraus, so sagt Lakatos nun, ergeben sich verschiedene Anweisungen, wie Forscherinnen und Forscher zu arbeiten haben. Anweisungen, die zum Teil etwas Negatives aussagen, nämlich darüber, wie man nicht forschen sollte, und zum Teil etwas Positives, also darüber, wie man wissenschaftlich fruchtbar vorgehen sollte. Solche Anweisungen heißen in einem Fremdwort Heuristiken, und entsprechend sind Anweisungen, wie man vorgehen sollte, positive Heuristiken, und Anweisungen, wie man nicht vorgehen darf, negative Heuristiken. Und jetzt ist einfach ein Gedanke von Lakatos, dass wir aus einem harten Theoriekern heraus Hinweise enthalten für Regeln wissenschaftlichen Vorgehens, Regeln negativer und positiver Art. Nun könnte man sagen, gut, man kann das, was der Kuhn in der Sprache von Paradigma, Normalwissenschaft, Anomalie, Krise und so weiter ausgesprochen hat, natürlich auch in der dazu alternativen Metaphorik von Schutzgürtel, hartem Kern und Heuristiken und so weiter ausdrücken. Was ist eigentlich die Differenz? Was unterscheidet eigentlich jetzt außer den gewählten Bildern den Vorschlag Imre Lakatos von demjenigen von Kuhn? Also inwiefern ist denn Lakatos Vorschlag eine echte Synthese zwischen dem Popperschen Programm und der Kuhnschen Irritation? Auch dazu ein paar Andeutungen. Lakatos meint eben, es sei ein Fehler zu meinen, dass es zwischen zwei Paradigmen, Paradigmata, eine Situation vollständiger Inkommensurabilität gebe. Also eine Situation, in der es im Grunde gar nicht sinnvoll ist, vergleichend zu fragen, welches Programm ist insgesamt das erfolgsträchtigere. Weil man dazu ja ein Metakriterium, ein Beurteilungsmaßstab höherer Stufe bräuchte, der es erlaubte, auf neutrale Weise auf die beiden konkurrierenden Paradigmata zu blicken und dann zu sagen, Paradigma 1 hat diese Stärken, Paradigma 2 hat jene, und insgesamt gesehen ist deswegen Paradigma 1 das Vorzuziehende. Wenn die Idee der paradigmatischen oder weltbildhaften Geschlossenheit wissenschaftlicher Arbeit richtig wäre, dann würde ja mit jedem wissenschaftlichen Weltbild ein eigener Beurteilungsmaßstab einhergehen. Und dann ist es natürlich klar, dass gemessen an den Ansprüchen, die das aristotelische Wissenschaftsprogramm an eine gute Wissenschaft stellt, das neuzeitliche Wissenschaftsprogramm nur schlecht abschneiden kann. Weil es uns ja die Welt zum Beispiel nicht als einen zweckhaft geordneten Kosmos und Gesamtzusammenhang zu erkennen gibt, sondern aus einem Zusammenhang aus nur noch erklärbaren, naturgesetzartigen, gewissermaßen zielblinden Zusammenhängen. Und umgekehrt wird von der Warte eines neuzeitlichen, entqualifizierten Forschungsprogramms aus das aristotelische Wissenschafts- und Weltbildverständnis nur negativ abschneiden können, weil es eben bestimmten Standards der Überprüfbarkeit, wie sie unter neuzeitlichen Bedingungen sich herausgebildet haben, nicht genügt. Aber das ist keine aufregende Feststellung, weil es einfach nur heißt, dass mit jedem paradigmatisch geschlossenen wissenschaftlichen Zusammenhang eben auch die Maßstäbe der Beurteilung der Vorzugswürdigkeit sich verändern. Lakatos wollte nun gegen diese Konsequenz einer radikalen Unvergleichbarkeit verschiedener Weltsichten auf die Möglichkeit hinweisen, dass man eben doch zwischen Forschungsprogrammen Vergleiche anstellt, um sagen zu können, welche Forschungsprogramme es wert sind, fortgesetzt zu werden und welche besser aufgegeben werden sollen. Und die Ausdrücke, die ihr dafür gebraucht, sind die von Forschungsprogrammen, die im Fortschreiten begriffen sind, das heißt, deren Entwicklungsmöglichkeiten noch unausgeschöpft sind, und solchen Forschungsprogrammen, die ihr degeneriert nennt, weil sie im Grunde genommen in Sackgassen ihrer Entwicklung gerannt sind, aus denen sie nicht mehr herausfinden. Ihr Forschungspotenzial ist erschöpft. Sie geben keine neuen, fruchtbaren Perspektiven mehr her und sind deswegen anderen Forschungsprogrammen unterlegen. Das Hintergrundverständnis, das Lakatos hierbei hegt, ist das einer Gleichzeitigkeit mehrerer Forschungsprogramme. Das heißt, Lakatos stellt sich vor, dass es zu jedem beliebigen Zeitpunkt, T1, T2, T3 und so weiter, jeweils mehr als ein Forschungsprogramm im Angebot gibt, sodass also die Feststellung, ein Forschungsprogramm degeneriert, ist in eine Sackgasse seiner eigenen Entwicklungsmöglichkeiten geraten, sofort die Möglichkeit bietet, dann auf ein alternatives Forschungsprogramm umzuschwenken, wenn dieses alternative Forschungsprogramm eben aus den Sackgassen herauszuführen verspricht. Also ist dies, wenn man so will, verbunden mit der Erwartung oder Behauptung oder Feststellung oder wie auch immer eines Pluralismus, einer Mehrzahl von Forschungsprogrammen, und das heißt mit dem Vorliegen echter Alternativen für die Forschung Treibenden. Nun, woran erkennt man denn, dass ein Forschungsprogramm möglicherweise seine Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat und von ihm nichts Gutes mehr zu erwarten ist? Woran erkennt man, dass es degeneriert ist? Ja, können Sie, warten Sie nur ganz kurz, bis das Mikrofon bei Ihnen angekommen ist.
Dankeschön. Würde nicht jede Theorie, wenn sich eine Theorie bewusst ist, wir haben einen harten Kern, der nicht hinterfragt werden sollte, ansonsten steigt gleich eine andere konkurrierende Theorie auf. Würde nicht jede Theorie negative Heuristiken aufstellen, so zu forschen, damit der eigene Forschungskern nicht bedroht wird?
Ja, also das ist richtig. Im Rahmen jedes Forschungsprogramms ist es verboten, den harten Kern in Frage zu stellen. Wenn Sie so wollen, ist das die unumstößliche negative Maxime, die alle Forschungsprogramme aufweisen. Alle Forschungsprogramme enthalten die Anweisung, alles zu vermeiden, was den harten Kern selber durchlöchern oder aufweichen könnte. Ja? Also in der Sprache von Heuristiken gesprochen, vermeide eben, wenn du mit Problemen in deiner Forschung konfrontiert bist, die Infragestellung des Theoriekerns, versuche es stattdessen mit neuen Hilfshypothesen, die mit dem harten Kern vereinbar sind. Also in dem Sinn haben Sie recht, ja.
Aber dann braucht man ja wirklich so eine Meta-Heuristik, die entscheiden kann, welches Forschungsprogramm jetzt nicht mehr fruchtbar ist.
Ja, darüber wollte ich ja jetzt gerade reden. Also das ist genau der Punkt, dass für Lakatos es eben doch Möglichkeiten einer vergleichenden Bewertung von Forschungsprogrammen gibt. Wie weit das reicht, wie überzeugend der Vorschlag ist, darüber mag man streiten. Ich will nur die Grundgedanken erläutern, wobei, wie gesagt, jetzt die Voraussetzung die ist, dass man eben nicht einfach ein Programm hat und ansonsten nur Chaos, sondern man hat Alternativen. Und unter dieser Voraussetzung meint Lakatos nun, dass man das Scheitern oder das Degenerieren, das Verfallsstadium eines Forschungsprogrammes daran erkennen kann, dass die Vertreter dieses Programmes zu immer mehr Problemen sagen müssen, mit diesen Problemen kommen wir nicht zurande, wir können sie nicht lösen, also definieren wir sie aus dem Bereich dessen, worauf unsere Theorie Antworten geben muss, einfach hinaus. Wir spalten sie sozusagen von der Gesamtmenge wissenschaftlich ertragreicher Fragestellungen ab. Wir isolieren sie, um auf diese Weise durch Isolation gewissermaßen zu verhindern, dass sie unser Theorieprogramm und damit letztlich unseren harten Kern anstecken, infizieren und schließlich auffressen. Ein degenerierendes Forschungsprogramm zeichnet sich also gewissermaßen dadurch aus, dass diejenigen, die an ihm festhalten, dies um den Preis der Abspaltung von immer mehr Problemen tun, weil sie damit im Grunde genommen zu erkennen geben, dass ihr Programm keine Lösungsmöglichkeiten für solche Probleme mehr bereitstellt. Und nun ist das jedenfalls dann ein Grund, an der Fruchtbarkeit des Programmes zu zweifeln, wenn ein alternatives Programm zur Verfügung steht, in dem die gleichen Probleme eben aufgenommen und in einer produktiven Weise verarbeitet werden kann. Gegen Kuhn sagt Lakatosch, dass wir doch so etwas wie Kriterien dafür haben, ob ein Forschungsprogramm einem anderen überlegen ist oder nicht. Und er nennt im Wesentlichen zwei, nämlich erstens, dass ein Programm einem anderen überlegen ist an innerer Stimmigkeit, das heißt an Kohärenz. Die innere Stimmigkeit zweier wissenschaftlicher Programme ist eine Frage des mehr oder weniger. Kohärenz, also man wird bei jedem wissenschaftlichen Programm von einiger Komplexität sagen können, es hat gewisse Momente von Unstimmigkeit, von Nicht-Einfügbarkeit von Befunden in das Ganze des Aussagensystems, das die Theorie ausmacht. Nun wird man aber sagen können, dass einige Aussagensysteme weniger zentrale Unstimmigkeiten aufweisen als andere. Und in diesem Sinne kann man Theorieprogramme danach beurteilen, wie kohärent, also in sich stimmig sie sind. Ein zweiter Aspekt, anhand dessen sich Theorieprogramme nach Lakatosch, unterscheiden lassen sollen, ist ihre größere oder geringere Fähigkeit, etwas Neues vorauszusagen, das sich bestätigt. Die Lebenskraft einer Theorie soll geradezu daran zu erkennen sein, inwieweit sie eben dazu führt, durch kühne Hypothesenbildung neue Phänomene erfolgreich vorherzusagen. Das Beispiel, das ich bereits in der Kritik am Falsifikationismus Poppers erwähnt hatte und das ich jetzt noch mal kurz in all seiner Grobschlächtigkeit in Erinnerung bringen will, war das der Verlaufsbahn zweier Planeten, die nicht vereinbar zu sein scheint mit den Voraussagen der Theorie. Die Planeten verhalten sich anders, als sie sich verhalten müssten, wenn die Gesetzesaussagen über die Planetenbahnen zutreffen. Nun wurde im Rahmen des kopernikanischen Modells eben eine Voraussage getroffen, die sich im Nachhinein als zutreffend herausgestellt hat und die eine eigenständig testbare Forschungshypothese bildete. Die Voraussage war, wir werden einen dritten, bisher noch nicht bekannten Planeten entdecken, der eine Kraftwirkung auf die beiden anderen Planeten ausübt, dergestalt, dass die Abweichungen von dem, was die Theorie vorhergesagt hat, erklärbar werden. Und siehe, es fand sich dieser Planet, ich glaube, es war Venus. Das war ein Beispiel für eine erfolgreiche, theoriegestützte Vorhersage. Und nach Lakatosch ist das eben ein Musterbeispiel dafür, dass ein Forschungsprogramm lebenskräftig ist. Also das Problem, dass zwei Planeten sich anders verhalten, als sie sich den theoretischen Voraussetzungen zufolge verhalten müssten, wird nicht wegerklärt, es wird nicht beiseite geschoben, es wird nicht irgendwie aus dem Zuständigkeitsbereich der Theorie ausgeschlossen, sondern das Problem wird als Herausforderung angenommen und mit der hypothetischen Behauptung einer Kraftwirkung beantwortet, die von einem noch nicht bekannten Planeten ausgeht. Und mit der Behauptung, es müsse diesen dritten Planeten geben, von dem die Kraftwirkung ausgeht, ist eben eine eigenständig testbare neue Hypothese geschaffen worden. Und da dieser neue Planet eben entdeckt wurde, ist das eine Bekräftigung des Forschungsprogrammes als Ganzes. Und wenn umgekehrt eben ein Forschungsprogramm nicht mehr dazu imstande ist, dass Wissenschaftler in seinem Rahmen solche neuartigen Voraussagen formulieren, die sich dann auch als zutreffend erweisen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Forschungsprogramm ernsthafte Probleme hat und gegebenenfalls durch ein leistungsfähigeres ersetzt werden soll. Lakatosch stimmt damit zugleich mit einer entscheidenden methodischen Aussage Poppers überein. Und das ist die Aussage, dass man Theorien nicht dadurch retten darf, dass man sogenannte Ad-hoc-Hypothesen zu ihrer Verteidigung formuliert. Ad-hoc-Hypothesen, hatte ich gesagt, sind Popper zufolge solche Rettungsversuche einer Theorie, die die Möglichkeit, die Theorie an der Erfahrung scheitern zu lassen, vermindern, die die Testungsmöglichkeiten einer Theorie einschränken. Wenn ich also einfach ein Problem, das ich habe mit der offensichtlichen Vereinbarkeit einer Theorie und den Tatsachen, dadurch löse, dass ich die nicht zur Theorie passenden Tatsachen als irrelevant bezeichne und aus dem Gegenstandsbereich meiner Theorie ausschließe, dann habe ich ad hoc die Theorie dadurch gerettet, dass ich die Möglichkeiten des Scheiterns der Theorie an der Erfahrung vermindert habe. Und das eben ist Popper zufolge, und Lakatosch folgt ihm hier, ein Ad-hoc-Manöver, das zu einer Verschlechterung der Theorien führt. Denn eine Theorie ist dann schlechter als ihre Ursprungsvariante, wenn sie weniger Möglichkeiten der Widerlegung bietet, als die Ursprungsvariante sie geboten hat. Und dieser Überzeugung, dass Ad-hoc-Hypothesen keine zulässigen Manöver der Rettung von in Bedrängnis geratenen Theorien seien, dieser Überzeugung folgt auch Lakatosch. Also Ad-hoc-Hypothesen sind seines Erachtens genauso ausgeschlossen, wie sie für Popper ausgeschlossen sind. Was aber bei Lakatosch eben zusätzlich gilt, und das antwortet auf Ihre Frage von vorhin, ist die Ausschließung der Preisgabe des harten Kerns. Also der harte Kern ist eben gerade nicht Gesundheit. Der harte Kern ist gerade nicht aufzugeben, denn sonst ist das ganze Forschungsprogramm zu Fall gebracht. Okay, jetzt bräuchte ich die nächste Folie. Denn ich will jetzt noch auch sehr knapp auf drei Probleme eingehen, die mit diesem Vorschlag verbunden sein können. Und die Probleme, das werden Sie gleich sehen, stellen sich in besonderer Schärfe dann, wenn man den Vorschlag von Lakatosch etwa auf die Politikwissenschaft oder ähnliche Fächer anwendet. Denn mit Blick auf unsere Fächer und deren Eigentümlichkeiten stellen sich die Probleme als geradezu unlösbar dar. Da ist zunächst ein ganz fundamentales Problem mit dem Vorschlag, nämlich, lässt sich eigentlich so ohne weiteres immer bei einer Theorie sagen, was zu ihrem harten Kern gehört und was zum Schutzgürtel aus Hypothesen? An der Möglichkeit dieser klaren Unterscheidung hängt ja, dass man sagen kann, was an einer Theorie unaufgebbar ist und was an ihr falsifizierbar ist. Das heißt, man müsste Kriterien der eindeutigen Beschreibbarkeit von Theorien haben. Und das ist nach Maßgabe der Komplexität einer Theorie eben gerade zweifelhaft. Wissen wir so ganz genau, was bei einer Theorie harter Kern, was Schutzgürtel ist? Ich will das Problem an einem vielleicht extremen Beispiel aus den Sozialwissenschaften veranschaulichen. Ein Problem, wie man einen Theoriekern des Marxismus dingfest machen kann und inwieweit man das überhaupt kann. Sicher wird man sagen können, um jetzt noch mal kurz die Bildsprache Kuhns zu gebrauchen, dass Marx ein Paradigma sozialwissenschaftlichen Arbeitens entwickelt hat. Er hat Beispiele gegeben, wie man auf eine fruchtbare Art und Weise relevante Fragen an einen Gegenstandsbereich, nämlich eben Gesellschaften und ihre Geschichtlichkeit, stellt. Und er hat damit ganze Gemeinschaften von Forschenden auf bestimmte Bahnen wissenschaftlicher Arbeit gelenkt. Okay, was ist der harte Kern des Marxismus und was ist der Schutzgürtel aus Hypothesen? Viele, die heute noch mehr oder weniger am marxistischen Theorieprogramm festhalten, würden vielleicht sagen, naja, also wir können zum Beispiel die Hypothese, dass sich in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften die Gesellschaft aufspaltet in eine riesige Menge aus mehr oder weniger Besitzlosen und eine kleine Minderzahl von Privateigentümern der Produktionsmittel, wir können diese Hypothese vielleicht korrigieren zugunsten der Annahme einer sehr viel differenzierteren Sozialstruktur mit Mittelschichten, Beamtenschichten und vielem anderen. Oder Sie würden sagen, wir können die Annahme, dass die Geschichte als Ganze bestimmten Entwicklungsgesetzen unterliegt, die von dem Mechanismus des Widerspruchs zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften geprägt sind. Wir können das vielleicht fallen lassen. Also das, was man vielleicht das geschichtsphilosophische Programm nennen könnte. Wieder andere mögen sagen, wir können Marxisten bleiben, ohne darauf zu beharren, dass der Arbeiterklasse in modernen kapitalistischen Gesellschaften die Aufgabe zugewiesen ist, den Kapitalismus zu Grabe zu tragen. Oder Sie mögen sagen, die Marx'sche Theorie als Ganze ist eine lebendige, fruchtbare, weiterentwicklungsfähige Sache, aber nur, wenn wir die ihr zugrunde liegende Werttheorie, die Arbeitswertlehre, auf der der Marx'sche Begriff der Ausbeutung fußt, aufgeben. Also die Idee, dass Ausbeutung in der Herstellung und einseitigen Aneignung eines Mehrwertes relativ zu den Reproduktionskosten der wahren Arbeitskraft besteht. Weil eben viele Marxisten heute der in der neoklassischen Ökonomie vorherrschenden Auffassung folgen, dass es keine objektive Bestimmung von Arbeitswerten gibt, sondern wir einer subjektiven Wertlehre folgen sollen, wie auch immer. Wenn Sie diese und viele andere Antworten zusammennehmen, und es sind alles Antworten, die so oder ähnlich von Leuten gegeben wurden, die sich selbst als Marxistinnen oder Marxisten verstehen, dann scheint von so etwas wie einem harten Kern des Marxismus als einem Entwicklungsprogramm buchstäblich nichts übrig zu bleiben. Denn weder der Klassenkampf noch die zentrale Rolle des Proletariats darin, noch die Annahme über den grundlegenden Mechanismus der Geschichte, noch die Annahme über sozialstrukturelle Polarisierungstendenzen, noch die objektive Wertlehre und der darauf fußende Begriff der Ausbeutung, noch, sind ja nach Ansicht einiger erklärter Marxisten sozusagen identitätsbildender Kernbestand des ganzen Forschungsprogramms. Das heißt nun wiederum nicht unbedingt, dass es vollkommen beliebig sei, ob jemand an einem im weiteren Sinne marxistischen Forschungsprogramm orientiert bleibt oder nicht. Es heißt nur, Das ist ganz offensichtlich bei einer solchen theoretischen Richtung außerordentlich schwierig, um nicht zu sagen unmöglich ist, auf eine allgemein zustimmungsfähige Weise Theorie Kern und falsifizierbare und preisgebbare Hypothesen voneinander zu trennen. Und das heißt einfach, es gibt eine fundamentale Uneindeutigkeit in der Beschreibbarkeit eines solchen komplexen Forschungsprogramms, was im vielleicht extremen Fall des Marxismus eben mit mehrerlei zu tun hat, zum Beispiel darin, dass er eine sehr alte, vergleichsweise alte Forschungsrichtung ist, die ihre Anfänge in der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte, dass er eine Theorie ist, die ihrem eigenen Anspruch nach sich ins Handgemenge politisch-gesellschaftlicher Praktiken und Kämpfe begibt und durch die Ergebnisse dieser Kämpfe ihrerseits modifizierbar sein muss, dass er eine ganze Reihe von fundamentalen politischen Enttäuschungen, Ausbleiben der Revolutionen im Westen, stalinistische Entartungen und dergleichen mehr zu verkraften hatte und so weiter und so fort. Aber wie auch immer man das Problem erklären mag, klar scheint, dass für ein solches Beispiel eines sozialwissenschaftlichen Forschungsprogrammes eine wesentliche Voraussetzung der Anwendbarkeit von Lakatos Vorschlag hinfällig scheint, nämlich die Voraussetzung, dass Theorie Kern und Schutzgürtel aus Hypothesen zwei klar unterscheidbare Theoriebestandteile bilden. Und deswegen ist es natürlich dann auch leicht möglich, dass jemand, der an dem ganzen marxistischen Unternehmen grundsätzliche Zweifel hegt, einfach erklärt, dass das ganze Programm hoffnungslos degeneriert ist, während jemand, der an dem Forschungsprogramm gerne festhalten würde, eben die Seiten des Programmes betont, die offensichtlich immer noch entwicklungsfähig sind und weiterhin fruchtbare Forschung erlauben. Also diese Unterscheidbarkeit von hartem Kern und Schutzgürtel scheint an dem Umstand zu scheitern, dass bei komplexen, weit entfalteten Theorien eben bereits eine vernünftige Nichtübereinstimmung in der Beschreibung dieser Theorien besteht. Und vielleicht ist das ein Problem, das sich in den Sozialwissenschaften verstärkt stellt, was wiederum damit zu tun haben könnte, dass in den Sozialwissenschaften das Interesse, das wir an bestimmten Theorien und ihrer Beschreibung nehmen, auch abhängt davon, was wir an politisch-gesellschaftlichen Interessen mit diesen Theorien verbinden. Und das könnte nun, ohne dass ich jetzt da weiter mich in einzelne Behauptungen versteigen will, das könnte nun ein Unterschied sein zu Theorien auf anderen wissenschaftlichen Gebieten. Nun gibt es ein zweites Problem mit dem Vorschlag von Lakatos, und dieses zweite Problem betrifft direkt die Unterscheidung zwischen einem degenerierten und einem in voller Blüte befindlichen Programm. Diese Unterscheidung mag ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, T1, sagen wir dem Zeitpunkt, den wir jetzt gerade haben, treffen können, weil ich offensichtlich feststelle, dass die Anhänger des einen Forschungsprogramms sich immer nur im Kreis drehen oder immer mehr Probleme als irrelevant von ihrem Forschungsprogramm abspalten müssen, während die Anhänger eines konkurrierenden Forschungsprogramms ständig neue Hypothesen erzeugen, ständig neue Voraussagen in gewissem Sinne bestätigt finden und so weiter. Was aber garantiert mir, dass diese hier und heute getroffene Feststellung über die vergleichende Leistungsfähigkeit zweier Programme auch morgen noch gilt? Es könnte ja sein, dass ein offensichtlich im Niedergang befindliches Forschungsprogramm morgen eine Vertreterin oder einen Vertreter findet, die dieses Forschungsprogramm zu neuen Höhen führen, ihm neue Potenziale verschaffen, ihm neue Auswege eröffnen. Und das bedeutet einfach, ein Urteil über die Fruchtbarkeit eines Forschungsprogrammes im Ganzen ist streng genommen immer nur im Nachhinein möglich. Also sagen wir so, wenn es bereits erledigt und begraben ist und sich ersichtlich keiner mehr findet, der die Leiche exhumiert und ihr neues Leben einhauchen will, dann kann man vielleicht sagen, Friede seine Asche. Aber wenn es streng genommen immer nur im Nachhinein möglich ist, über die Fruchtbarkeit eines Forschungsprogrammes zu befinden, dann heißt das logisch gesehen, dass es nie definitiv möglich ist. Und das heißt, man kann immer in Ansehung des offensichtlichen Gammel- und Verfallsstadiums eines Forschungsprogrammes die Hoffnung hegen, es möge noch einmal eine neue Blüte und Morgenröte erleben. Sodass also auch die klare Unterscheidbarkeit von degenerierten und fortschreitenden Forschungsprogrammen klarer Kriterien ermangelt. Das ist ein zweites Problem. Das erste Problem betraf also die Unterscheidung von hartem Kern und Schutzgürtel. Jetzt geht es um ein Problem, das die Unterscheidung in Forschungsprogramme, die Entwicklungspotenziale bergen und solche, die keine mehr bergen, betrifft. Gut, ich will noch ein drittes Problem erwähnen, das wiederum etwas mit der Frage zu tun hat, wie aussagekräftig eigentlich der Vorschlag von Lakatosch für unsere Wissenschaften ist. Wenn für Lakatosch ein entscheidendes Kriterium der Leistungsfähigkeit eines Forschungsprogrammes die Generierung von Voraussagen, von Prognosen ist, die eintreffen, dann muss man eine Wissenschaft offensichtlich eben daran messen können, ob sie starke, bestätigungsfähige, unabhängig testbare Prognosen hervorbringt. Nun erinnern Sie sich vielleicht, dass ich bereits in den ersten Vorlesungen, als ich mich einem allgemeinen Begriff für die Wissenschaften zu nähern versucht habe, Zweifel daran geäußert hatte, ob man jede Wissenschaft an dem Anspruch messen sollte, starke, einigermaßen anspruchsvolle Vorhersagen, also Aussagen über künftige Ereignisse zu liefern. Gerade in den Sozialwissenschaften ist notorisch unklar, ob es fair ist, sie an diesem Kriterium der Prognosefähigkeit zu messen. Gerade in den Sozialwissenschaften gibt es ja offensichtlich die immer erneute Beobachtung, dass sich etwas Neues ereignet hat. Der Erste Weltkrieg, die Hyperinflation in der Weimarer Zeit, die Entkolonisierung in den 40er bis 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, der Fall der Mauer, der 11. September, also der Terroranschlag mit all den Folgen und Vorwänden, die er gab, und so weiter und so fort. Und natürlich ist ein Ende dieser Geschichte nicht abzusehen. Und es ist sehr die Frage, ob der Umstand, dass so gut wie kein Sozialwissenschaftler solche Großereignisse erstens richtig vorhergesagt hat und zweitens auch noch die richtigen Gründe für seine Vorhersagen hatte, ob der wirklich dafür spricht, dass wir die ganzen Sozialwissenschaften uns auch sparen könnten. Oder ob man nicht alternativ sagen sollte, die Sozialwissenschaften mögen bestimmte Funktionen haben, aber die Gewinnung starker, weitreichender Prognosen gehört vielleicht nicht dazu. Also ist das Kriterium der überlegenen Leistungsfähigkeit einer Theorie, das Lakatosch nennt, dass sie nämlich neuartige und durch Erfahrung bestätigte Vorhersagen liefert, ein Kriterium, das möglicherweise nur auf einige Wissenschaften überhaupt sinnvoll anwendbar ist. Und wenn in einigen Wissenschaften Prognosen eben nur eine sehr begrenzte, eine bestenfalls begrenzte Rolle spielen, dann wird man nicht alle wissenschaftlichen Programme daran vergleichend messen können. Das hat nun bei Lakatosch den augenfälligen Hintergrund, dass er der Überzeugung war, dass es die eine maßgebliche wissenschaftliche Disziplin gibt, gemessen an der alle anderen mehr oder weniger wissenschaftsfähig sind. Und diese maßgebliche Disziplin war die Physik. Und dann sind wir wieder bei dem Befund, dass Wissenschaften in dem Maße im Grunde genommen gar nicht als Wissenschaften gelten dürften, wie sie von diesem methodischen Muster der neuzeitlichen, erfahrungsbezogenen Physik abweichen. Und dann haben wir eben wieder für die Sozial- und Geisteswissenschaften den Befund, dass sie eigentlich streng genommen gar nicht als Wissenschaften gelten. Das begegnet einem immer wieder. Popper hat zunächst einmal die Beispiele für das, was ihm eine gute Wissenschaft zu sein schien, den Naturwissenschaften entnommen. Und er folgte darin den logischen Positivisten, die er kritisierte. Kuhn hat am Beispiel der neuzeitlichen Naturwissenschaften Zweifel an diesem ganzen Programm geäußert. Lakatosch hat mit Bezug auf insbesondere eine naturwissenschaftliche Leitdisziplin des 20. Jahrhunderts, nämlich die Physik, zu zeigen versucht, dass wir das Kuhnsche Problem der Inkommensurabilität von ganzen paradigmageleiteten wissenschaftlichen Erkenntnisbemühungen lösen können, weil wir in Wirklichkeit eine andere Situation haben, eine Situation der Konkurrenz verschiedener Forschungsprogramme, die sich unter anderem nach Maßgabe ihrer Fähigkeit, neuartige bestätigte Vorhersagen zu liefern, miteinander vergleichen lassen. Aber der Preis für all das war bei aller Gegensätzlichkeit der Positionen im Einzelnen die Verengung des Feldes von Wissenschaften auf einige wenige Wissenschaften und alle anderen, Sozial- und Geisteswissenschaften ohnehin, sind dann eben bestenfalls als Randphänomene oder als Wissenschaften minderer Güte vielleicht noch von Belang, aber im Kern stehen andere Disziplinen. Okay, so viel zu Lakatosch, zu den Grundüberlegungen und einigen Grundproblemen dieses Vorschlages. Wenn Sie jetzt einen Wunsch haben, über Lakatosch zu diskutieren, dann würde ich Ihnen jetzt dafür Raum geben und hier innehalten.
Eine Frage, wie sieht das dann aber aus, wenn die Wissenschaft selbst in ihrem Forschungsprogramm Prognosen abgibt, die doch dann aber später durchaus falsifiziert werden können, einfach durch, sind die Prognosen eingetreten oder nicht? Ja. Und dann, wie sieht es dann mit dem Kernbereich oder den Schutzbereichen aus?
Also, man kann sagen, für einige Wissenschaften ist der Anspruch, Vorhersagen zu formulieren, die eigenständig getestet werden können, ja offenbar kennzeichnend. Also für die Astronomie hatte ich dieses Beispiel mit dem dritten Planeten, der die Verlaufsbahn der anderen Planeten kausal beeinflusst, ja genannt. Und jetzt könnte man sagen, gut, soweit das der Fall ist, mag man das als ein Vergleichskriterium zwischen konkurrierenden Forschungsprogrammen gelten lassen. Man muss allerdings noch hinzusagen, dass die Möglichkeit der Bestätigung von Prognosen selber ja unter einem riesengroßen Vorbehalt steht, der die ganze Idee des Fortschreitens der Wissenschaft auf dem Wege von Bestätigungen betrifft. Das war ja eine Grundannahme von Popper, dass streng genommen wissenschaftlicher Fortschritt nie auf dem Wege der Bestätigung möglich ist, sondern wenn man denn von Fortschritt reden mag, er darin besteht, dass man Irrtümer als solche erkennt und entsprechend die Theorien auswechselt. Also die induktive Bestätigung einer Theorie dadurch, dass etwas, was in ihrem Rahmen vorausgesagt wurde, sich als offensichtlich zutreffend erwiesen hat, steht unter dem ganz generellen Vorbehalt, dass jede Art der induktiven Bestätigung von Wissenschaften als solche streng genommen nicht möglich ist. Es handelt sich um eine Art von subjektiver Bestätigung. Also die Forschenden können durch die Entdeckung, dass es da tatsächlich diesen Planeten gegeben hat, sich bekräftigt glauben, auf dem einmal geschlagenen Weg fortzuschreiten, also weiterzumachen wie bisher. Aber dieser subjektiven Bestätigung, die ihnen die eingetretene Prognose gibt, darf nicht gleichgesetzt werden mit einer wirklichen induktiven Bewährung ihres Forschungsprogramms. Denn es ist natürlich jederzeit immer möglich, dass man eine offensichtlich zutreffende Prognose als unzutreffend erweist im Lichte neuer Tatsachen oder neuer theoretischer Überlegungen. Also unter diesem Generalvorbehalt steht diese ganze Idee der Bewährung ohnehin. Auch wenn Lakatos sicher recht hat, dass für die wirkliche vergleichende Betrachtung der Leistungsfähigkeit von Theorien Induktionen, also die Suche nach Bestätigungen für anspruchsvolle Hypothesen, eine größere Rolle spielen, als es die Poppersche Rhetorik, dass es allein auf Widerlegungsversuche ankomme, glauben macht. Gut, dann hätte ich gern die nächste Folie und das wird dann auch also die letzte oder vorletzte für heute sein. Ich will jetzt noch wiederum sehr knapp auf Paul Feierabend zu sprechen kommen und mit ihm dann auch diesen eher historischen Teil der ganzen Vorlesungen abschließen. Auch Feierabend ist, wie Lakatos, ein Abtrünniger des Popperschen Programms. Allerdings ein Abtrünniger, der in gewissem Sinne sehr viel radikaler die Konsequenzen aus dem offensichtlichen Scheitern des Popperschen Programms gezogen hat, als Lakatos dies getan hat. Und Sie werden gleich sehen, dass es zwischen dem Feierabendschen Radikalismus und demjenigen von Kuhn offensichtliche Gemeinsamkeiten gibt. Feierabend ist bekannt geworden, vor allem zunächst einmal mit einem Buch, das im englischen Original den Titel trägt Against Method und im Deutschen übersetzt wurde mit Wider den Methodenzwang, was eigentlich als Übersetzung, glaube ich, ganz gut ist, weil es den Grundgedanken trifft. Es ist einfach der Gedanke, dass es ein Aberglaube sei, man könne Wissenschaft von Nichtwissenschaft dadurch unterscheiden, dass man sagt, die Wissenschaften sind von einer Methode bestimmt, also einer bestimmten Art und Weise des Vorgehens bei der Erkenntnisgewinnung, und die Nichtwissenschaften ermangeln einer solchen Methode. Und das ist insbesondere dann ganz offensichtlich ein Aberglaube, wenn damit gemeint ist, dass es genau eine Grundmethode gibt und vielleicht Varianten im Rahmen dieser einen Grundmethode, an der sich Wissenschaft und Nichtwissenschaft scheiden lassen. Denn dieser Glaube an die eine maßgebliche Methode führt offensichtlich dazu, eine Wissenschaftstheorie zu fabrizieren, die an dem tatsächlichen Entwicklungsverlauf der Wissenschaftsgeschichte vorbeiführt. Das hatten wir ja schon mehrfach. Wenn man die wirkliche Entwicklung der Wissenschaften sich anschaut, findet man erhebliche Abweichungen von allen methodologischen Empfehlungen, Ratschlägen, Behauptungen, wie sie Wissenschaftstheoretiker wie Popper gegeben haben. Also, das ist zunächst einmal die Grundthese. Keine einzelne Methode kann uns zeigen, inwiefern Wissenschaften gegenüber anderen Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung überlegen sind, uns also eine bessere kognitive Orientierung erlauben. Nun will ich auf die generelle Vorgehensweise, mit der Feierabend versucht, dies zu stützen, gar nicht weiter eingehen, weil es im Grunde genommen dem ähnelt, was ich schon verschiedentlich erwähnt habe. Feierabend macht sich einfach den Umstand zunutze, dass die wirkliche Entwicklung auf dem Gebiet der Wissenschaften, die Übergänge zwischen Theorie- oder Forschungsprogrammen oder zwischen verschiedenen Paradigmata, eine ganze Reihe von Faktoren aufwiesen, die sich nicht nach Maßgabe methodengeleiteten Fortschritts rational nachvollziehen lassen. Vielmehr handelt es sich eben um Faktoren, wie sie schon verschiedentlich zur Sprache kamen, etwa das rational nie restlos aufklärbare Moment des Charismas einer Forscherpersönlichkeit, die es schafft, eine Gemeinschaft von jungen Gläubigen um sich zu versammeln, mit dem Gefühl zu beseelen, dass es sich lohnt, ihrem Vorbild, dem Vorbild dieser charismatischen Gründerfigur zu folgen. Feierabend betont, wie gerade im Früh- und Jugendstadium alternativer wissenschaftlicher Großansätze Rhetorik, Trickserei, das Verschweigen augenscheinlich ungelöster Probleme Erfolgsbedingungen in der Entfaltung dieses Programmes waren. Er führt also etwa vor, inwieweit Galileo Galilei in der Auseinandersetzung mit seinen vom Papst bezahlten und bestallten Widersachern nicht so sehr mit den Mitteln zweifelsfrei intersubjektiv teilbarer Beweisführung, beobachtungsgestützter Beweisführung vorging, als vielmehr mit Mitteln der Überredung und des Wegerklärens, Wegrationalisierens ungelöster Probleme. Und dass an diesen Beschreibungen, die Feierabend sehr anschaulich gibt, etwas dran ist, habe ich ja schon verschiedentlich, als ich etwa auf das Problem des ganzen Popperschen Programms zu sprechen kam, gezeigt. Also das Turmbeispiel etwa, von dem ich jetzt verschiedentlich sprach, wird von Feierabend hier als symptomatisch erwähnt. Interessanter finde ich jetzt, welche Schlussfolgerungen Feierabend zieht, und man könnte jetzt sagen, diese Schlussfolgerungen lassen sich anordnen von den weniger radikalen und entsprechend eher akzeptablen bis hin zu den radikalsten und am deutlichsten zu Widerspruch einladenden. Die erste Schlussfolgerung, nämlich die Feierabend zieht, ist einfach die, dass man in den Wissenschaften besser fährt, wenn man sich von dem Gedanken der einen maßgeblichen Methode verabschiedet, als wenn man an diesem Gedanken festhält. An die Stelle von der einen maßgeblichen Methode tritt dann die Idee einer methodischen Vielfalt, einer Mehrzahl von Herangehens- und Vorgehensweisen, und zwar sowohl zwischen den Disziplinen als auch innerhalb der jeweiligen Disziplinen. Also Methodenpluralismus ist etwas, was Feierabend zufolge eher die Möglichkeit birgt, dass etwas wissenschaftlich Neues, Interessantes, Vielversprechendes, Ausbaufähiges zu Wege gebracht wird, als wenn man nur einen einzigen Weg geht. Man kann das vielleicht in einer Analogie zur Evolutionstheorie auch so ausdrücken. Die Evolution der Wissenschaften würde wahrscheinlich irgendwann in eine Sackgasse führen, wenn man alles auf ein einzelnes Pferd, auf das Pferd einer einzelnen Methode setzt oder auf ein bestimmtes genetisches Programm und keinen Raum lässt für Abweichung, Nischenbildung und dergleichen Phänomene, die Vielfalt bedeuten. Also Vielfalt statt Einfalt. Das ist eine Beobachtung, die eine ganz interessante Parallele aufweist zu dem, was ein politischer Philosoph, der Engländer John Stuart Mill, über die Vorzüge eines freiheitlichen öffentlichen Klimas in einer Gesellschaft gegenüber einem von Repression geprägten öffentlichen Klima sagt. Mill hat in seinem kleinen Büchlein On Liberty über die Freiheit nämlich gesagt, gerade wenn uns die Wahrheit ein Wert ist, sollten wir daran interessiert sein, die Außenseiter, die vermeintlich Verrückten, die am Rande stehenden Stimmen besser zu Gehör zu bringen, als die, die man ja ohnehin schon ständig vernimmt, weil es die Stimmen der anerkannten Autoritäten sind, die Stimmen derer, die das sagen, was ohnehin alle für richtig halten. Für Mill war Pluralität, Vielfalt der Stimmen und ein entsprechend freiheitliches öffentliches Klima des Aussprechenkönnens noch so abseitig scheinender Ansichten. Also kein Selbstzweck, jedenfalls ist das ein Aspekt seiner Freiheitstheorie gewesen, sondern für Mill war dies eine Voraussetzung dafür, dass die öffentliche Auseinandersetzung zu immer mehr relevanten Wahrheiten, zu immer neuen Einsichten führt und davor bewahrt wird, in Dogmatismus zu erstarren. Und so ähnlich könnte man nun auch Feierabends Plädoyer für die Pluralität der Herangehensweisen in und zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen verstehen. Was allerdings bedeuten würde, dass hier zunächst einmal der Leitwert, zu relevanten Wahrheiten zu gelangen, gar nicht in Frage gestellt ist, sondern was nur in Frage gestellt scheint, ist, dass wir dadurch zu relevanten Wahrheiten gelangen, dass wir genau einem bestimmten methodologischen Pfad uns überlassen, anstatt eben verschiedene Wege zu dem einen Ziel zuzulassen. Nun, die zweite Schlussfolgerung Feierabends, die möglicherweise bereits größere Probleme aufwirft als die erste allgemeine Schlussfolgerung, dass man für Vielfalt sorgen sollte. Feierabend meint nun nämlich, dass wir, um ein Höchstmaß an Vielfalt menschlicher Erkenntnisbemühungen zu bekommen, immer genau anders vorgehen sollte, als es uns ein wissenschaftstheoretischer Induktivismus in seinen simplen oder raffinierten Varianten empfiehlt. Jede Variante des Induktivismus läuft auf die Empfehlung hinaus, stütze dich auf das am besten Bewährte, gehe aus von dem, was am besten bewährt ist, baue das aus, halte dich an die Tatsachen und falle nicht zurück hinter das, was du bereits an bewährten Theorien und Tatsachen zur Verfügung hast, sondern bemühe dich darum, diesen bereits bewährten Tatsachen und Theorien neue hinzuzufügen. Jede Art von induktivem Fortschreiten beruht auf dieser Empfehlung, dieser allgemeinen Empfehlung, auf dem Bewährten aufzubauen. Im Verhältnis dazu ist das, was Feierabend sagt, radikal kontrainduktiv, also radikal gegen jede Art von Induktivismus gerichtet. Das erste nämlich, was Feierabend sagt, ist, wenn man in den Wissenschaften etwas Interessantes und Neues erwarten will, dann geht das nur, wenn Leute den Mut haben, Hypothesen zu formulieren, die den am besten bestätigten Theorien gerade widersprechen. Und zweitens, Fortschritt, Neuerung, interessante Entwicklungen, Perspektiven fürs wissenschaftliche Arbeiten sind von solchen Leuten zu erwarten, die den Mut haben, Hypothesen zu formulieren, die den ganz augenscheinlich von allen akzeptierten Tatsachen widersprechen. Also, wer die Wissenschaften liebt und ihre Produktivität wahren will, soll diejenigen stärken und unterstützen und ermutigen, die mit ihren eigenen Hypothesen gegen die am besten bewährten Theorien anrennen und diejenigen, die gegen die am besten bestätigten augenscheinlichen Tatsachen anrennen. Nun könnte man sagen, gut, das klingt gaga. Also wenn ich jetzt zum Beispiel annehme, dass zum Beispiel die annähernde Kugelförmigkeit der Erde eine Tatsache ist, die eine Voraussetzung dafür bildet, um in verschiedenen Wissenschaften ernst genommen zu werden. Warum soll ich gegen diese Tatsache anrennen? Die allgemeine Empfehlung von Feierabend, kontrainduktiv vorzugehen, kann sich allerdings stützen auf alles, was von Popper an am Induktivismus kritisiert worden ist. Denn das induktive Programm des kumulativen Erkenntnisfortschritts ist ja bereits mit Popper einer fundamentalen Kritik unterzogen worden. Und wenn Feierabend nun empfiehlt, dass man Hypothesen die den am besten etablierten Theorien widersprechen, formulieren sollte, kann er sich eben darauf stützen, dass ja die gesamte Wissenschaftstheorie vor ihm auf die prinzipielle Fehlbarkeit aller Theorien hingewiesen hat. Und wenn Feierabend empfiehlt, dass wir Theorien formulieren sollten, die den am besten akzeptierten, am offensichtlichsten bewährten Tatsachen widersprechen, kann er sich auf den Umstand stützen, dass Tatsachen theorieabhängig sind. Wir also Feststellungen darüber, was der Fall sind, ja selber nur unter Inanspruchnahme bestimmter Theoriebestandteile treffen können, sodass also nicht nur Theorien, sondern auch Tatsachen im Prinzip widerlegt werden können. Also was im Falle von Tatsachen natürlich heißt, es waren nur vermeintlich Tatsachen. In Wirklichkeit verhält es sich aber anders, als alle angenommen haben. Also das ist hier mit kontrainduktivem Vorgehen gemeint. Und das konkretisiert zugleich die allgemeine Idee, dass wenn man den Wissenschaften etwas Gutes tun will, man Feierabend zufolge nicht den Weg methodischer Monomanie und Einfalt, sondern den Weg methodischer Vielfalt beschreiten sollte. Jetzt die dritte Schlussfolgerung, und das ist sicherlich die am weitesten umstrittene, die Feierabend aus der ganzen Positivismus- und Popperkritik, an die er anschließt, zieht. Das ist die Schlussfolgerung, dass wir aufhören sollten, so zu tun, als sei Wissenschaft als solche irgendein herausgehobener Bezirk besonders ertragreicher Erkenntnisgewinnung. Dies, so meint Feierabend, ist im Grunde genommen ein Glaube, der Wissenschaft eine Rolle zuspricht, wie sie traditionellerweise der Religion zugesprochen wurde. Und hier berührt sich offensichtlich Feierabends wissenschaftstheoretische Kritik mit dem ganzen postmodernen, von Friedrich Nietzsche und anderen inspirierten Programm des Skeptizismus generell. Das ganze Programm dieses Skeptizismus beruht auf der Voraussetzung, dass wir mit den Wissenschaften nur vermeintlich an die Stelle von Aberglaube und Wunschdenken etwas Festes, Fundamentales gesetzt hätten, eben das mehr oder weniger methodische wissenschaftliche Vorgehen, weil in Wirklichkeit eben dieses methodische wissenschaftliche Vorgehen selber abhängig ist von Glaubenssätzen, die auf ihre Art genauso von Dogmatisierung bedroht sind, genauso zu erstarren drohen, zu unhinterfragbaren Behauptungen zu werden drohen, wie das für die ganzen religiösen Annahmen auch gegolten hat. Und in dieses Horn bläst eben Feierabend auch, wenn er sagt, dass wir keine Kriterien irgendeiner nennenswerten Art haben, um wirklich sagen zu können, was nun fundamental die wissenschaftlichen Bemühungen der Erkenntnisgewinnung von den sogenannten vor- oder nichtwissenschaftlichen unterscheidet. Und die, wenn man so will, wissenschaftspolitischen Schlüsse aus dieser dritten Position hat er dann vor allem in einem zweiten Buch gezogen, das heißt Wissenschaft oder Erkenntnis für freie Menschen. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wie der Titel auf Deutsch ist. Ich glaube, Wissenschaft oder Erkenntnis für freie Menschen. Und das läuft darauf hinaus zu sagen, wir sollten zwischen dem Staat, der Steuergelder verwendet, und den Wissenschaften genauso einen klaren Trennstrich ziehen, wie wir ihn im Prinzip in den säkularen Gesellschaften gezogen haben zwischen dem Staat und der Religion. Also wie es im Prinzip keine vom Staat privilegierte Religion im Prinzip in einer säkularen Gesellschaft geben sollte, so sollte es auch keine vom Staat etwa durch Steuermittel privilegierte Weise der Erkenntnisgewinnung geben, die auf Kosten anderer Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung eben Förderung erfährt. Trennung von Staat und Wissenschaft. Und das entsprach nun, wenn man so will, den in den späten 60er und 70er Jahren ohnehin verbreiteten Vorstellungen davon, dass man an die Stelle einer Selbstüberwachung und Selbstkontrolle einer Scientific Community eine öffentliche demokratische Kontrolle und Steuerung der Wissenschaften setzen sollte. Nur dass eben Feierabend auch noch von dem Gedanken Abschied nahm, dass man durch eine Art demokratischer Kontrolle der Wissenschaften schließlich dafür sorgen könnte, dass sozusagen die bessere, die wahre, die dem Volk dienende Wissenschaft zum Zuge kommt. Sondern Feierabend wollte im Grunde genommen damit sagen, dass eine demokratische Bürgerschaft durch kein Kriterium der Welt dazu gezwungen wird, beispielsweise ihre Fördergelder den Wissenschaften und nicht stattdessen, ich weiß es nicht, den Regentänzen der Homöopathie oder ähnlichen Bemühungen zuteil werden zu lassen. Ja.
Diese Vorstellung ist aber nicht nur postmodern. Also in der kritischen Theorie zum Beispiel war ja auch diese Vorstellung, dass sich die Wissenschaft aus der Lebenswelt, aus der Gesellschaft heraus bewegt hat, zu einer Expertenkultur geworden ist und nur noch dem Staatssystem so zuarbeiten kann, weil es überhaupt nicht mehr sich zurückkoppeln kann an das, was die Menschen verstehen.
Ja und nein. Also was ich zuletzt sagte über die Idee einer Demokratisierung der Wissenschaften, das ist sicherlich auch unter dem Eindruck der kritischen Theorie gefordert worden. Und zwar aus dem Grund, den Sie nennen, weil Wissenschaften sich in Expertenkulturen abkapseln und aus diesen Expertenkulturen heraus politische Macht entfalten, die sie aber nicht als solche zu erkennen geben, sondern die sie unter dem Vorwand reiner Expertisen eben zur Geltung bringen. Also das ist sicher eine Gemeinsamkeit. Ich denke aber auch, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt. Ich glaube, ohne dass ich jetzt im Einzelnen das belegen wollte, dass die Varianten kritischer Theorie, die sozusagen im Anschluss an Hegel und den Linkshegelianismus seit dem 19. Jahrhundert entwickelt wurden und die im 20. Jahrhundert mit Adorno, mit Horkheimer, aber auch bis heute in Habermas Fortsetzungen gefunden haben, dass die alle in einem gewissen Sinne Wissenschaftsgläubige geblieben sind, beurteilt jetzt von der Warte ihrer postmodernitianischen Kritiker. Also ich glaube, ein Unterschied zwischen kritischer Theorie und postmoderner Wissenschaftsskepsis war immer, dass die kritische Theorie gewissermaßen gegen die Vereinseitigung der Erkenntnispotenziale die volle, unverkürzte Entfaltung von Erkenntnispotenzialen setzen wollte, während die ganzen skeptizistischen Richtungen, Beispiel, also vertreten von Leuten wie Nietzsche, Foucault, Derrida, Richard Rorty oder eben auf wissenschaftstheoretischem Gebiet auch Feierabend, letzten Endes die ganze Emphase der Erkenntnis selber in Zweifel gezogen und zurückgewiesen haben. Also irgendwie könnte man sagen, kritische Theorien sind immer noch Theorien in dem programmatisch anspruchsvollen Sinne, dass man sich von Theorie substanzielle Beiträge zur Emanzipation verspricht. Während der Skeptizismus, den ich jetzt meine, im Grunde genommen sich genau von diesem Gedanken verabschiedet und sagt, es gibt von Theorien sozusagen fettgeschrieben, nichts zu erwarten, was unserer Freiheit zugute käme, sondern Freiheit ist eben auch die Freiheit, sich von Theorien abzuwenden und ihre Verbindlichkeit im Ganzen zu bezweifeln. Also ich glaube schon, dass das ein fundamentaler Unterschied ist. Obwohl es gewisse Konvergenzen in den Zeitgeistphänomenen der 70er Jahre, der Wissenschaftskritik der 70er Jahre gegeben hat. Man könnte auch sagen, und ich will in einigen Wochen darauf zurückkommen, Wissenschaftskritik im Sinne der kritischen Theorie ist Kritik an der Wissenschaft mit den Mitteln der Wissenschaft. Postmoderne Wissenschaftskritik ist Kritik an der Wissenschaft aus der Überzeugung heraus, dass Wissenschaften in ähnlicher Weise relative Phänomene sind wie Religionen, also abhängig sind von rational in letzter Instanz nicht rechtfertigbaren Setzungen und Glaubensüberzeugungen. Okay, ich will nur abschließend noch zu Feierabend zwei Sachen sagen, ohne dass damit natürlich die Sache abgegolten wäre. Zum einen, mir scheint, dass eines vollkommen vernünftigere ist, nämlich, dass man aufhören sollte, die Wissenschaft mit der einen selig machenden Methode gleichzusetzen und zu sagen, in dem Maße, wie ihr dieser Methode verbunden bleibt, seid ihr auf dem richtigen wissenschaftlichen Weg und alles andere sind dann Abirrungen. Denn zum einen ist eben bereits die Nachzeichnung des wirklichen Verlaufs wissenschaftlicher Entwicklungen mit dieser Vorstellung nicht zu vereinbaren. Das hatte ich nun verschiedentlich, ausgehend bereits von Popper und der Popper-Kritik, glaube ich, vorgeführt. Und zum anderen, und das soll mich jetzt für die nächsten Wochen beschäftigen, das will ich Ihnen in den nächsten Wochen detaillierter vorstellen, kommt man eben von dieser Idee, dass man Wissenschaft anhand bestimmter methodischer Kriterien abgrenzt von Nichtwissenschaft, ganz schnell zu der Schlussfolgerung, dass das, was wir hier machen, alles keine richtige Wissenschaft ist. Und wenn man diese Konsequenz vermeiden will, wenn man also etwa der Pluralität menschlicher Zugangsweisen zur Welt, menschlicher Erkenntnisbemühungen, ein Eigenrecht geben will. Und wenn man meint, dass von diesem Eigenrecht solche Disziplinen wie die Germanistik, die Kunstgeschichte, die Politikwissenschaft, die Philosophie, die Theologie und andere Disziplinen profitieren sollten, dann, so denke ich, sollte man sich von der Vorstellung, dass das Unterscheidungskriterium zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft die eine Methode sei, einfach verabschieden. Das ist etwas, was man meines Erachtens aus der Kritik, die nicht nur, aber dann eben zugespitzt auch Feierabend geübt hat, mitnehmen kann. Das andere, was ich allerdings auch vermute, ist, dass jedenfalls die radikalisierende Zuspitzung von Feierabendskritik selber gewissermaßen negativ gebunden bleibt an dieses Trugbild der einen maßgeblichen Methode. Against Method, also das Schlagwort, das titelgebend über dem ersten Buch stand, mit dem Feierabend Furore gemacht hat, ist eben als Schlagwort auch nur gegen eine Wissenschaftskultur wirkmächtig, in der genau dieses Bild der einen maßgeblichen Methode maßgeblich ist. Also genau dieses Bild die Leute verhext hat. Wenn man diese Vorstellung, dass Wissenschaft sich anhand methodischer Kriterien abgrenzen lässt, die für alle Wissenschaften gilt, wenn man das verabschiedet hat, dann, so meine ich, verliert die Kritik Feierabends nicht alles, aber einiges von ihrer Emphase und Stoßkraft. Die Frage, auf die das zuläuft, ist letztlich, ob die einzige Alternative zu einem Methodenmonismus, also das ist eben die Idee, dass es genau eine maßgebliche Methode gibt, ein Anarchismus in dem Sinne sein muss, dass dann eben buchstäblich alles geht und wir überhaupt keine guten rechtfertigenden Gründe mehr haben, zum Beispiel Regentänze in Bezug auf Erkenntnis, weniger fruchtbar zu finden als meteorologische Messungen oder so etwas. Ich will das jetzt als Frage offen lassen. Ich hatte Ihnen in den ersten Sitzungen dieser Vorlesung meine eigene Ansicht zu einem normativ gehaltvollen Wissenschaftsverständnis dargelegt. Ich hatte darin argumentiert, dass die Wissenschaften zwar nicht daran zu erkennen seien, dass sie genau einem bestimmten methodischen Ideal folgen, und zwar alle, aber doch daran, dass in ihnen bestimmte Möglichkeiten argumentativer Hinterfragung institutionell vorgesehen sind, wie in keinem anderen Bereich der Gesellschaft. Man könnte also vielleicht sagen, man sollte, wenn man an der Idee einer Vorzugswürdigkeit wissenschaftlicher Erkenntnissuche irgendwie festhalten will, diese Vorzugswürdigkeit nicht bei der Vorstellung der einen maßgeblichen Methode suchen, aber bei dem, was Wissenschaft, wo sie lebendig bleibt, immer auszeichnet, dass sie nämlich Möglichkeiten der Revision, der Kritik, der Infragestellung in einer Bandbreite bietet, wie sie kein anderer Teilbereich der Gesellschaft bietet. Und die Idee, dass die Wissenschaft institutionelle Räume von auf Dauer gestellter Kritik ausfüllt und dass sie durch solche institutionellen Räume von anderen Sphären der Gesellschaft abgegrenzt ist, diese Idee scheint mir, ist gerade nicht gebunden an die Vorstellung, dass das, was innerhalb dieser Räume passiert, eben einem ganz bestimmten, zum Beispiel dem Popperschen Programm der der Theorieformulierung und Theoriekritik folgt, sondern das ist vereinbar damit, dass je nach wissenschaftlichem Feld, je nach disziplinären Gegenstandsbezug, je nach Erkenntnisinteresse der in einer Disziplin Tätigen, unterschiedliche Vorgehensweisen fruchtbar sind und gepflegt werden sollten. Also kurz, ich würde sagen, dass man nicht aus dem Scheitern des monistischen Anspruchs anarchistische, jetzt im Feierabend wissenschaftsskeptischen Sinne, anarchistische Konsequenzen ziehen muss. Das will ich aber sozusagen nur als Position und als Frage ans Ende jetzt gestellt wissen. Ich will in der nächsten Vorlesung anfangen damit, dass ich auf mögliche Grundunterschiede zwischen Wissenschaften vom Menschen und Naturwissenschaften zu sprechen komme. Und zwar will ich das zunächst unter dem Stichwort Erklären versus Verstehen einfügen. Dazu gibt es eine hervorragende Monographie von Georg Henrik von Bricht, einem aus Finnland stammenden Wissenschaftstheoretiker, der ein Schüler des Philosophen Wittgenstein war, Erklären und Verstehen. Und ich will von dieser Frage ausgehend dann etwas darüber sagen, inwiefern Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler eine besondere Verantwortlichkeit für ihr wissenschaftliches Tun reflektieren sollten und vielleicht ein in besonderem Sinne kritisches Verhältnis zu ihrem eigenen Tun und zu ihrem Gegenstand, den gesellschaftlichen Verhältnissen nämlich, haben sollten. Das war's für heute. Ich danke Ihnen wie immer für Ihr Interesse und freue mich, Sie dann wiederzusehen in der kommenden Woche.